Salzkuchen United. Der Nachbarschaftspodcast.
Und damit sagen wir zum erneuten Male herzlich willkommen zu unserem Podcast Salzkuchen United, der vierten Folge insgesamt und der letzten Folge in diesem Jahr 2025. Erstmal schön, dass du wieder dabei bist, Susanne.
Ich freue mich auch. Schön, dass du da bist.
Und wir freuen uns zusammen auf eine ganz spannende Folge. Wir möchten nämlich heute über das Thema Nachbarschaften und Gesundheit sprechen und darüber sprechen, welchen Einfluss Nachbarschaften auf die Gesundheit haben können, wie da Wechselwirkungen sind. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge insofern, als dass wir das erste Mal zwei Gäste in diesem Podcast haben. Und hier ein kurzer Disclaimer, wir hätten das Gespräch gerne zu viert geführt, aber das ging terminlich nicht, deswegen haben wir beide unsere Gäste hintereinander interviewt und ihr hört gleich sozusagen beide Gespräche hintereinander weg. Und gerne möchten wir jetzt die beiden Gäste vorstellen, die uns in dieser Woche und dieser Folge ihre Zeit leihen. Susanne, möchtest du damit starten?
Ich fange mal an mit unserer ersten Gästin. Das ist unsere liebe und geschätzte Kollegin Sabrina Janz, die für die Stadt Dortmund für die Koordinierungsstelle Einsamkeit steht. Sie wird uns ein bisschen erzählen, es gibt ihre Stelle seit 2 Jahren, was ihre Erfahrungen sind, wo sie sieht, dass Ansätze möglich sind im Rahmen der Nachbarschaft, um Einsamkeit zu bekämpfen. Und ja, wir freuen uns schon mal auf diesen Teil des Gesprächs.
Auf jeden Fall. Wir freuen uns außerdem auf Sebastian Kuttenbach. Sebastian Kuttenbach ist Professor für Politikwissenschaft und Sozialpolitik an der Fachhochschule Münster. Ist außerdem Privatdozent an der Fakultät für Sozialwissenschaft der Ruhr-Uni Bochum. Ist außerdem bekannter Autor und schenkt uns seine Zeit für ein kurzes Gespräch. Darauf freuen wir uns auch sehr. Und wir starten jetzt in die Gespräche mit unseren Gästinnen und wir starten mit Sabrina Janz. Viel Spaß dabei.
Viel Spaß.
So, und damit sagen wir herzlich willkommen zu unserer ersten Gästin. Herzlich willkommen, Sabrina Janz.
Hallo.
Sabrina, du bist von der Koordinierungsstelle Einsamkeit der Stadt Dortmund. Und ich würde dich bitten, wir wissen natürlich, weil wir neben dir auf dem Flur quasi arbeiten und fast wohnen. Wir wissen natürlich, wer du bist und was du machst, aber für alle Hörerinnen und Hörer, stell dich doch gerne einmal selber kurz vor. Was machst du? Was macht die Koordinierungsstelle Einsamkeit? Wie kam es dazu?
Ja, ich bin Sabrina Janz, ich komme aus Dortmund, bin 35 Jahre alt und darf jetzt seit fast genau 2 Jahren, November 23, habe ich angefangen, in der Koordinierungsstelle Einsamkeit der Stadt Dortmund zu arbeiten. Und diese Koordinierungsstelle wurde eingerichtet auf Ratsbeschluss. Der Rat der Stadt hat gesehen, Einsamkeit ist ein großes Thema und wir möchten das koordinierend als Querschnittsthema ganz zentral angehen, denn es betrifft viele Menschen, es hat große Auswirkungen und diese Stelle soll ja das ein bisschen zusammenbringen, das Thema.
Vielen Dank. Du hast gerade schon gesagt, Einsamkeit ist ein großes Thema und ich kann mir auch vorstellen, dass jeder, der das Wort Einsamkeit hört, irgendwie eine gewisse Idee davon hat, was das sein könnte. Aber da du jetzt als Expertin uns hier quasi mit Frage und oder mit Antworten zur Verfügung stehst, was versteht man denn grundsätzlich unter Einsamkeit und wie unterscheidet sich vielleicht auch Einsamkeit vom, ich sag mal, Alleinsein? Gibt es da Unterschiede und wie sieht das so aus?
Ja, genau, du sagst es richtig. Ich denke, jeder hat so ein eigenes Gefühl davon, was man darunter versteht, vielleicht auch eigene Erfahrungen. In der Psychologie wird Einsamkeit definiert als die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den vorhandenen und den gewünschten Beziehungen. Also es geht um die eigene Wahrnehmung. Es ist natürlich sehr subjektiv, wie man das Ganze wahrnimmt und sieht. Und es geht um die eigenen Wünsche. Wie viele Kontakte wünscht sich ein Mensch? Manche wünschen sich mehr, haben wenig Kontakte. Andere Menschen haben zwar vielleicht viele Kontakte und wir sehen denen das gar nicht so an, denn sie leben in einer Familie oder in einer großen Unterkunft oder haben ganz viele Kontakte auf der Arbeit und die können trotzdem einsam sein, weil sie sich eine andere Qualität der Kontakte wünschen. Und deswegen können wir das den Menschen nicht ansehen. Es ist was ganz, ganz Subjektives. Und Einsamkeit ist immer ein schmerzhaftes Gefühl. Ein Mangelzustand, den man gerne loswerden möchte. Ich denke, wir kennen das alle, das ist nicht schön. Und hier kommt auch dann die Unterscheidung zum Alleinsein. Alleinsein ist erstmal was Neutrales, das kann jeder Mensch anders wahrnehmen. Manche genießen die Zeit allein, andere auch nicht. Aber Einsamkeit ist etwas Schmerzhaftes, Schlechtes, was wir loswerden wollen.
hast du das ja so grundsätzlich beantwortet, was man unter Einsamkeit versteht. Wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, aber du und ich haben ja eine Umfrage durchgeführt in Dortmund konkret jetzt, unter anderem eben auch zum Thema Einsamkeit, wie die Menschen, die das wahrnehmen. Kannst du was dazu sagen, wie da der Anteil oder wie auch immer das in Dortmund konkret aussieht?
Ja, ich versuche das mal. Wir haben in Dortmund ja mit unserer Umfrage mit 6 erprobten Fragen einer Skala das Einsamkeitserleben erfragt. Und dabei kam raus, dass Dortmund ziemlich genau so im deutschen Mittelmaß liegt, Mittelfeld. Ich möchte aber dazu sagen, es ist gar nicht so leicht zu sagen, wie viel Prozent der Menschen sind einsam. Mhm. Denn Einsamkeit ist keine Diagnose, wo man sagt, entweder die trifft zu oder die trifft nicht zu. Das wissen wir wahrscheinlich alle von uns selbst. Ich denke, wir alle können sagen, wir haben uns schon mal einsam gefühlt. Und dann ist ja die Frage, ab wann gilt man jetzt als einsam oder als stark einsam? Aber bei unserer Umfrage kam raus, dass ca. 9-10% der Menschen in Dortmund von mir jetzt als stark einsam bezeichnet werden würden, nämlich, dass sie sehr häufig oder häufig das Gefühl haben, zum Beispiel, dass sie keinen haben, dem sie vertrauen können, dass niemand ihnen hilft, dass sie sich generell mehr Menschen um sich herum wünschen. Und wenn man dann noch die Menschen dazu nimmt, die das manchmal haben, also die sagen, ja, manchmal vermisse ich die Gesellschaft anderer, manchmal fühle ich mich irgendwie leer, manchmal bräuchte ich die Hilfe anderer, dann sind es ca. 23-24%. Und so ist es auch ungefähr im deutschen, ja, Durchschnitt sozusagen. Das heißt, für Dortmund ca. 60.000 Menschen sind sehr einsam, fühlen häufig dieses Gefühl und ja, einige aber auch manchmal, ne? Das kommt dann ja immer drauf an, wie häufig ist das. Und genau, diese Menschen müssen wir uns natürlich anschauen und versuchen, denen aus der Einsamkeit herauszuhelfen oder Möglichkeiten zu schaffen, damit sie nicht mehr einsam sind.
Ja, es ist eine enorme Zahl, ne? Und das zeigt ja auch wieder, wie wichtig es war, dass auf als Chefsache quasi mal, so dass der Rat gesagt hat, da müssen wir uns drum kümmern. Ja, gut, dass es dich gibt.
Ja, und du hast gerade, wir haben es gerade ganz am Anfang ja auch gesagt, ne, Einsamkeit ist ein großes Thema und ich finde, diese Zahl macht das nochmal klar, wie groß das Thema ist, genau. Wie viele Menschen es, wir haben jetzt über Dortmund im Speziellen gesprochen, aber wie viele Menschen das einsam sind, sich einsam fühlen und du hast es gerade auch schon mal gesagt, jeder kennt auch dieses Gefühl, wenn man sich einsam fühlt und weiß, wie, was für ein schlimmes Gefühl das ist und sein kann. Und dann diese Zahl zu hören, das ordnet das nochmal ganz anders ein, finde genau. ich. Jetzt beschäftigen wir uns ja in unseren Arbeiten und unser Podcast heißt ja auch so, der Nachbarschaftspodcast, ja, genau. mit dem Thema der Nachbarschaften. Welche Bedeutung hat denn so das unmittelbare nachbarschaftliche Umfeld für das emotionale Wohlbefinden oder vielleicht auch für das Befinden oder das Empfinden von Einsamkeit? Gibt es da messbare Auswirkungen vielleicht, wie eine, sagen wir mal, eine funktionierende Nachbarschaft sowas vielleicht positiv beeinflussen kann oder eben auch umgekehrt?
Ja, also es zeigt sich in einigen Studien, dass die Nachbarschaft große Auswirkungen oder im Zusammenhang steht mit Lebenszufriedenheit, aber auch mit der subjektiven Wahrnehmung der Gesundheit, wie gesund fühlen die Menschen sich oder auch wie optimistisch schauen die in die Zukunft. Und das ist dann der soziale Zusammenhalt, also vertraue ich meinen Mitmenschen, fühle ich mich wohl in der Nachbarschaft, ist da mal jemand, der mich unterstützt. Aber es liegt auch an den Gebäuden, also der Zustand der Gebäude, welche Gebäude sind um mich rum, was gibt's da so an Infrastruktur oder auch die Begehbarkeit. Also kann ich mich im Stadtbezirk oder in meinem Quartier fortbewegen, kann ich alles erreichen. Mobilität ist da ganz, ganz wichtig. Und ja, das hat eine große Bedeutung, Einsamkeit, Nachbarschaft. Denn Menschen, die einsam sind, die sehr, sehr einsam sind, die werden häufiger krank. Einsamkeit kann uns krank machen, psychisch krank, körperlich krank. Und Einsamkeit kann eben auch den Zusammenhalt gefährden. Also weniger Vertrauen in die Mitmenschen bis hin zu weniger Vertrauen in Demokratie, in demokratische Institutionen oder auch eher Neigung zu Verschwörungsmythen. Und da können wir alle zu beitragen, dass Menschen sich weniger einsam fühlen und eher ja, mit ihren Nachbarinnen zusammenleben und sich austauschen und einfach ja, das Zusammenleben zu fördern.
Wie würde denn deiner Meinung nach eine perfekte Nachbarschaft aussehen, die einsame Menschen wieder zurück in die Community holt, sag ich mal, wenn du dir was malen könntest.
Ja, also da Einsamkeit oder dieser Wunsch nach sozialen Verbindungen ganz, ganz individuell ist, glaube ich, gibt es da nicht das Perfekte, denn die Menschen haben so unterschiedliche Bedürfnisse. Mhm. Aber ein Zusammenspiel aus einer baulichen Struktur, also jeder kann so wohnen, wie er sie möchte, die Person als Familien, der Wohnraum ist da, der Zugang zu Grünanlagen ist da, es gibt einen öffentlichen Raum, wo man sich begegnen kann in verschiedensten Formen. Manche Menschen begegnen sich gerne in einem Nachbarschaftszentrum zum gemeinsamen Hobby, zum Kaffee trinken. Andere Menschen sitzen gerne auf einer Bank und beobachten und nehmen so teil. Genau, also das ist wichtig, aber auch natürlich die Daseinsvorsorge, dass man die erreichen kann. Ich habe ja gerade schon gesagt, diese Walkability, dass ich mich in meinem Quartier bewegen kann, mal zum Bäcker, zum Arzt gehen kann. Und natürlich auch so ein Zusammenspiel aus ja, sozialer Infrastruktur, Ehrenamt, also kann ins Verein gehen, sind Unterstützungsangebote da, Initiativen, Glaubensgemeinschaften, das, wo Menschen sich eben gerne aufhalten, dass sie eben teilnehmen können, sich bewegen können und andere Menschen treffen können in ganz unterschiedlichen Arten, würde ich sagen.
Jetzt hast du gesagt, oder das entnehme ich jetzt auch deinen Äußerungen, dass ein gut funktionierendes nachbarschaftliches Umfeld oder ein direktes Wohnumfeld eben sich positiv auswirken kann, natürlich auf die eigene Stimmung und vielleicht dann auch auf das empfundene Einsamkeits- oder das Einsamkeitsempfinden einer Person. Kann denn auch eine gut funktionierende Nachbarschaft, in der das vielleicht so abläuft, wie du es gerade skizziert hast, sowas wie eine Art Frühwarnsystem für Einsamkeit sein, in dem vielleicht eben meine direkten Nachbarn vielleicht auch erkennen, oh, guck mal, mit Felix in meinem Fall, ich habe den ganz lange nicht gesehen, oder wenn ich mit ihm spreche, dann merke ich irgendwie, dass der irgendwie in Anführungszeichen einsam oder traurig zu sein scheint. Ist das auch eine Rolle, die dann so eine Nachbarschaft einnehmen kann?
Ich denke, da hat die Nachbarschaft ganz, ganz großes Potenzial, denn wir kennen das sicherlich alle. Als Nachbarin sehe ich ja, ach, da zieht gerade jemand Neues ein. Ach, die ist zum Studium vielleicht hierher gezogen oder kommt aus einem anderen Land. Oder ich weiß vielleicht auch, ah, da ist gerade ein Familienmitglied verstorben. All solche Dinge bekommt man ja als Nachbarin sehr, sehr gut mit. Und da liegt, glaube ich, ganz viel Potenzial, da mal hinzuschauen und mit den Menschen zu sprechen. Und manchmal helfen dann ja auch einfache Gespräche, sei es sich mal zum Kaffee zu treffen oder auch anzubieten, so soll ich dir beim Umzug helfen oder kennst du dich hier eigentlich schon aus, brauchst du irgendwie was? Also das kenne ich auch, wenn ich irgendwo in ein Haus gezogen bin, war das super nett, wenn mir die Nachbarinnen so begegnet sind und da habe ich mich dann direkt wohlgefühlt. Ja.
Ja, es also ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, dass wir da als Nachbarinnen, als einzelne Menschen, nicht nur als Nachbarinnen, ein bisschen mehr aufeinander gucken könnten, sollten, wie auch immer. Aber gibt es also ich gehe davon aus, dass Nachbarschaft natürlich nicht alles einfangen kann, was einsame Menschen bewegt oder sie zurückzuholen. Wo liegen denn deiner Meinung nach da die Grenzen? Also was kann man als Nachbar tun, Nachbarin, und wo muss man dann vielleicht doch mal auf professionelle Hilfe hinweisen, deiner Einschätzung nach?
Ja, also da gibt's auf jeden Fall Grenzen. Es wäre ja auch fatal, jetzt der Nachbarschaft alles aufzubürden und da gibt's ein großes Potenzial und deswegen ist es ja auch so schön, die Nachbarschaft zu stärken. Aber prinzipiell, dieses Thema Einsamkeit spielt in allen Lebensbereichen eine Rolle. Und deswegen wäre es meiner Meinung nach wichtig, dass es auch in alle Institutionen wie Bildung, Schule, Ausbildung, Jobcenter, Familienhilfe, also überall mit berücksichtigt wird und überall, wo Menschen irgendwie zusammenkommen, beraten werden, dass man da auch auf dem Schirm hat, das sind Menschen und die brauchen soziale Beziehungen. Und was könnten wir eigentlich machen, um vielleicht Menschen aus der Einsamkeit zu holen? Und ja, Einsamkeit macht häufig krank oder kann krank machen und wird häufig auch mit psychischen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Und da braucht es beispielsweise natürlich professionelle Hilfeangebote. Das kann die Nachbarschaft nicht auffangen, sollte sie auch nicht. Und da sicherlich auch andere professionelle Beratungs- und Unterstützungssysteme, die da ganz, ganz wichtig sind. Beispielsweise Migrationsberatung, Beratung für Wohnen. Also Das kann die Nachbarschaft natürlich nicht auffangen, aber sie hat eben dieses Potenzial, weil man so nah zusammen wohnt, zu schauen, ach, wie geht's eigentlich der Nachbarin, weil man so viel voneinander mitbekommt und hört, und da ist, glaube ich, das Potenzial, aber es gibt natürlich auch Grenzen.
Du hast es jetzt gerade schon gesagt, unter dem Aspekt Nachbarschaft stärken und wie wichtig das ist, dass das geschehen kann und unterschiedliche Methoden oder unterschiedliche Möglichkeiten auch aufgetan. Jetzt wir als Stadtverwaltung und als kommunaler Player in diesem Zusammenspiel, gibt es auch explizit Dinge, die wir als Kommune tun können, um eben Nachbarschaften zu stärken und damit vielleicht dazu beizutragen, Einsamkeit vorzubeugen?
Ja, also ich denke, die Kommunen können, wie gerade schon gesagt, auf allen Ebenen das Thema Nachbarschaft mit reinnehmen, sei es in der Stadtplanung, wie soll denn ein inklusives, einsamkeitsresilientes Quartier aussehen, in der Sozialarbeit, in der Bildungsarbeit und natürlich auch, wie schon gesagt, in der Nachbarschaftsunterstützung, Pflege. Also dadurch haben wir ja auch, wir haben ja auch gefragt in unserer Befragung, was wünschen sich die Menschen? Mhm. Und das ist eben sicher auch ein ganz wichtiger Faktor, zu schauen, was wünschen die sich eigentlich? Wie kann man da nochmal unterstützen, um die Nachbarschaft zu stärken und sicherlich auch zu sensibilisieren für dieses Thema? Denn wenn man weiß, was für einen Einfluss man vielleicht als Nachbarin haben kann, vielleicht fühlt man sich dann ja auch eher dazu, dass man mal auf die Nachbarin oder auf einen alten Freund, Freundin zugeht und einfach mal Hallo sagt oder fragt, wie es geht. Genau, deswegen ist die Sensibilisierung für dieses Thema super wichtig. Und ja, darüber hinaus sicherlich auf ganz vielen, fällt mir noch ein, Grünflächen, Parks, alles Mögliche, wo Menschen sich aufhalten, da kann die Kommune sicherlich immer schauen, wie können diese Orte auch gegen Einsamkeit wirken.
Wir haben es ja gerade auch schon mal kurz angesprochen und es klang jetzt gerade auch in dem nochmal an, was du gesagt hast. Die Kommune ist natürlich der Ort oder die Institution, die Rahmenbedingungen herstellen kann. Aber was können wir denn? Wir haben zum Beispiel in der Umfrage ja auch gefragt, wie das Grußverhalten im Haus ist und so. Und da ist dann häufig, man grüßt sich, aber nicht mehr so, man fragt, wie es so geht. Was könnten wir denn jetzt mal unseren Hörern auf den Weg mitgeben, um einfach mal ein bisschen mehr selber auch über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und warum das so wichtig ist? Hast du im Grunde schon gesagt, aber was würdest du an unsere Hörer heute noch loswerden wollen?
Zum einen halt dieses, manchmal helfen kleine Gesten, ein Hallo, ein Wie geht's, ein Kann ich dir vielleicht, möchtest du mit zum Einkaufen kommen, mal anzubieten, oder ich fahre da und dahin, soll ich dich mitnehmen? Also solche Kleinigkeiten können einem ja den Tag versüßen und einfach eine bessere Stimmung geben bei den Menschen. Das finde ich super wichtig. Da haben wir alle eigentlich so ein großes Potenzial, was wir nutzen können. Aber was ich dann noch mal sagen möchte, ist, dass wir natürlich auch alle bei uns selbst schauen sollten und nicht vergessen sollten, dass wir alle Bedürfnisse haben, und ich finde, sich selbst klar zu machen, ich bin ein soziales Wesen und auch ich könnte einsam sein, und sich zu fragen, was bräuchte ich denn eigentlich gegen meine mögliche Einsamkeit, was wünsche ich mir für meine Sozialbeziehung, und die eigene und die anderen Sozialbeziehungen auch so ein bisschen mehr in die eigene Gesundheitsvorsorge mit einfließen zu lassen. Also zu sagen, naja, vielleicht fürs neue Jahr nehme ich mir jetzt vor, mehr Sport zu machen, oder wie viele Kekse esse ich zu Weihnachten, das sind immer so Sachen, aber vielleicht zu sagen, ja, wen rufe ich denn mal wieder an? Kann ich mal wieder irgendwie ein Hobby aufleben lassen oder einen alten Freund besuchen? Das könnte man dann eben auch für sich selber machen. Und es bringt wahrscheinlich dem alten Freund genauso viel Freude wie einem selbst.
Das sind doch sehr, sehr gute praxisnahe Tipps, die jeder sich zu Herzen nehmen kann und beherzigen kann. Vielen Dank, Sabrina Janz.
Ich danke dir auch.
Danke
natürlich.
Euch.
Wir danken dir.
Danke. Dankeschön. Und damit kommen wir jetzt zu unserem zweiten Gast in unserer Folge über Nachbarschaft und Gesundheit. Im Gespräch mit Sabrina Janz haben wir bereits gehört, wie stark Nachbarschaft unser Wohlbefinden beeinflussen kann und warum sie auch ein wichtiger Schutzfaktor oder sowas wie ein kleineres Frühwarnsystem gegen Einsamkeit sein können. Jetzt möchten wir in unserem zweiten Teil diese Perspektive ein bisschen erweitern und fragen, was sagt eigentlich auch die Forschung dazu? Wie können zum Beispiel Nachbarschaften auf die Gesundheit wirken und umgekehrt? Und dafür freuen wir uns über unseren zweiten Gast, Sebastian Kotenbach. Herzlich willkommen.
Hallo, und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Die Freude ist ganz unsererseits.
Das freut uns ebenfalls.
Genau. Wir starten in der Regel immer mit so einer kurzen Kennenlern-Vorstellungsrunde. Ein bisschen was über dich haben wir ja schon erzählt, aber vielleicht lässt du uns auch noch ein bisschen teilhaben an dir.
Ich komme ursprünglich aus der sozialen Arbeit. Ich habe soziale Arbeit an der Fachhochschule in Düsseldorf studiert. Und da war schon damals mein Schwerpunkt Quartiersarbeit. Und dieses Zusammenleben von Menschen an Orten und das, was mit den Lebenschancen von Menschen hat, das finde ich super faszinierend. Und deswegen beschäftige ich mich aus ganz unterschiedlicher Perspektive mit dem Thema Nachbarschaft. Es kann Nachbarschaft und Unterstützung zum Beispiel von Kindern sein oder auch von Älteren. Es kann aber auch Nachbarschaft und Demokratie sein, Nachbarschaft und Gewaltprävention. Das sind alles Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass die Stadt Dortmund sich dem Thema Nachbarschaft so stark verschrieben hat.
Eine kleine Anekdote von mir an der Stelle. Ich habe dich irgendwann mal im November 23 bei einem Vortrag hier bei uns im Haus erleben dürfen und ich war gerade frisch in meinem Projekt Nachbarschaftsstrukturen, Nachbarschaftszentren angekommen und dein Einstiegssatz war bei der Präsentation, die du gehalten hast, so circa Nachbarschaft hat Folgen und den habe ich nie vergessen und ich muss sagen, ich habe ihn für mich, ich habe vorher nie so drüber nachgedacht, dass du so recht hast damit. Und für mich war das seitdem ein bisschen die Überschrift und auch die Motivation in meinem Projekt. Und jetzt endet mein kleiner Exkurs in mein Leben, aber muss dich loswerden, wenn du schon mal da bist.
Was ich gerne wissen möchte, und da haben wir, jetzt mache ich noch einen kleinen Exkurs, aber dann hat es auch soll es auch mit den Exkursen das gewesen sein. Wir haben in unserer ersten Folge darüber gesprochen, was Nachbarschaft so für uns ist oder was so die erste, ich sag mal, der erste Gedanke ist, wenn wir über das Thema Nachbarschaft denken und ich weiß nicht, ob du es warst oder ich es war, einer von uns hat gesagt, Nachbarschaft ist dieses, wer wohnt links und rechts neben mir, das war bei mir relativ einfach, rechts wohnt Frau Hering, rechts Herr Schinkel, wenn irgendwie was ist, geht zu den Nachbarn, ich wusste ganz genau, wer das ist und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt, später war es dann irgendwie, als ich ausgezogen bin und im Studium war dann der Nachbar auf einmal der, bei dem der DHL-Bote meine Pakete abgegeben hat. Oder bei dem man sich vielleicht mal irgendwie was leiht oder der Vermieter unten drunter oder oben drüber. Was ist für dich, wenn du an Nachbarschaften denkst, was ist so dein erster Gedanke dazu?
Meine erste Erfahrung?
Oder vielleicht auch deine erste Erfahrung.
Okay, also ich bin ja aufgewachsen im Vorort von Köln und ein Familienhaussiedlung und eine meiner ersten Erinnerung an Nachbarschaft war, wir hatten einen Nachbarsjungen in meinem Alter und wir hatten so einen Gartenzaun, der hatte an der Seite so eine Lücke und wir standen immer an dieser Gartenzaunlücke und haben gequatscht. Also dieses Plaudern in der Nachbarschaft mit einem Gleichaltrigen ist eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen und tatsächlich auch Nachbarschaftserinnerung. Und das Haus, in dem meine Eltern bis heute wohnen, ist in einer sehr verkehrsberuhigten Einbahnstraße und da kannte man die Nachbarn von gegenüber. Man kannte die Nachbarn, die auch ein paar Häuser weiter wohnen. Und ich kann mich erinnern, da muss ich so 14 gewesen sein. Ich glaube, mein Bruder hatte Firmung und ich musste eine Krawatte binden, weil meine Eltern wollten, dass ich Krawatte anziehe. Ich ziehe eigentlich keine Krawatten an, aber damals war das so. Und ich kann bis heute keine Krawattenknoten. Ich gebe es zu, in diesem Podcast ist meine große Beichte für heute. Und wer mir dann aber geholfen hat, war dann ein älterer Herr aus der Nachbarschaft, den ich eben kannte, der so ein bisschen großväterlich mir auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, Junge, ich mach das für dich. Und mir den Krawattenknoten gebunden hat, sodass ich dann gut angezogen zur Familienfeier laufen konnte. Also das sind so die Nachbarschaftserinnerungen, die ich aus der Kindheit und Jugend habe. Und später setze ich das dann genau mit so funktionalen Nachbarschaftsbeziehungen weiter im Studierendenwohnheim, weil das halt diejenige, mit denen man mal geplaudert hat, vielleicht mal ein Bier zusammengetrunken hat. Und so setze ich das dann halt eben in der Biografie fort.
Ich würde gerne mal ein bisschen den Bezug zum ersten Teil unserer Folge herstellen. Darin hat Sabrina Janz ja sehr deutlich gemacht, wie wichtig Begegnungen, kleine Gesten und so weiter in der Nachbarschaft für jede Einzelne sein können. Dass es einfach ja manchmal die, ich glaube, du nennst es komplexe Selbstverständlichkeit ist, die das Leben bereichert oder eben auch nicht und eine Ressource ist, um Einsamkeit zu bekämpfen. Uns interessiert, wie dieser Stellenwert aus wissenschaftlicher Perspektive angeordnet oder eingeordnet werden kann, also einer Nachbarschaft auf Einsamkeit.
Also ich würde vorschlagen, dass wir jetzt erstmal die Sachen ein bisschen sortieren. Das Erste ist, was ist eigentlich Nachbarschaft? Was ist das Besondere daran? Um dann daraus zu schließen, wie kann es genutzt werden, dieses Besondere, um was gegen Einsamkeit zu unternehmen. Nachbarschaft ist ja eine ganz eigene Art sozialer Beziehungen. Wenn wir sie vergleichen mit Freundschaft, mit Familienbeziehungen, ist es eigen. Es ist auch eine Beziehung, die nicht so einfach hergestellt werden kann, künstlich. Mhm. Und also anders als zum Beispiel Kunde-Händler-Beziehungen. Und diese Eigenart der nachbarschaftlichen Beziehung geht einher mit Verhaltenserwartungen. Wenn du durch den Supermarkt deines Vertrauens gehst und alle Menschen grüßt, dann denken die, da stimmt was nicht. Wenn du durch dein Treppenhaus gehst, in dein Mehrfamilienhaus und niemanden grüßt, denken die, da stimmt was nicht. Weil mit der Nachbarschaft ganz eigene Verhaltenskanon aktiviert wird, wenn man sich gegenseitig in der Rolle des Nachbarn wahrnimmt. Das ist die Idee. Und diese Rollenerwartungen und auch die Verhaltensweisen, die damit einhergehen, die moderieren praktisch das enge Zusammenwohnen. Also man wohnt ja Haustür in Haustür und man muss Nähe und Distanz moderieren. Und damit einhergeht so ein nachbarschaftlicher Verhaltenskanon. Der hat Potenziale, aber er hat eben auch Restriktionen, weil man will sich ja nicht gegenseitig in den Kochtopf gucken. Mhm. Aber man will sich im Falle des Falles dann durchaus auch gegenseitig unterstützen. Und das ist eine ganz eigene Art sozialer Beziehungen, die es so sonst nie gibt. Man muss sowohl über die Potenziale als auch über die Grenzen von Nachbarschaft nachdenken. Und jetzt ist die Frage, um dann auf das Thema Einsamkeit zu kommen, wer unterstützt sich eigentlich gegenseitig? Wir können das relativ einfach aus der Forschung ablesen. Leute, die beidseitig schon lange am Ort wohnen und eine Vertrautheit miteinander haben und Menschen, die eine Ähnlichkeit miteinander haben. Also eine wahrgenommene Ähnlichkeit. Das kann sozioökonomischer Status sein, das kann Sprachähnlichkeit sein und so weiter. Dann ist die Wahrscheinlichkeit qualitativ hochwertiger nachbarschaftlicher Kontakte hoch. Mhm. Weil man hat auch nur zu wenigen seiner Nachbarn qualitativ hochwertige Einzelbeziehungen. Das bedeutet aber nicht, dass man zur Nachbarschaft eine schlechte Beziehung hat. Mhm. Das sind nämlich die Ebenen, dann, die wir trennen müssen. Bei Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind, ist es eben so, dass sie häufig diese belastbaren, qualitativ hochwertigen Beziehungen nicht haben. Ist gar nicht so, dass sie gar keine Beziehungen haben. Man kennt sich dann irgendwie, man grüßt sich und so. Mhm. Aber dieses, man plaudert auch mal miteinander, man lädt sich vielleicht auch mal auf den Tee gegenüber ein, das fehlt. Nachbarschaft hat das Potenzial, diese Form von sozialen Beziehungen zur Verfügung zu stellen. Die werden aber vor allem eben dann entwickelt, wenn man gemeinsame Interessen hat. Hm. Eine gemeinsame Interessen kann zum Beispiel sein, dass die Kinder sicher am Ort spielen. Und so setzt man sich vielleicht am Anfang nebeneinander an den Spielplatz und kommt ins Gespräch und plaudert miteinander. Mhm. Und dann entwickelt sich etwas über die Zeit. Das Problem ist, wenn diese Art von Kontaktanlässen, wo man ein gemeinsames Ziel hat, fehlt. Und da müssen wir leider sagen, auch die Infrastrukturen des Kontaktes sind in den letzten Jahrzehnten abhanden gekommen. Das hat was damit zu tun, dass die Großorganisationen wie Kirchen oder Gewerkschaften oder auch die Parteien weniger Bindungskräfte haben und weniger Orte sind einfach, wo Menschen zusammenkommen. Mhm. Und deswegen steigt dadurch auch logischerweise das Risiko einzelner Menschen, diese qualitativ hochwertigen Beziehungen, wenn sie nicht an anderen Orten, wie zum Beispiel im Arbeitsplatz oder dergleichen, aufgebaut haben, sie auch nicht in der Nachbarschaft zu haben. Und damit steigt das Einsamkeitsrisiko. Mhm. Das heißt, Nachbarschaft ist ein Rädchen von vielen, was in der Möglichkeit genutzt werden könnte, etwas gegen Einsamkeit zu tun. Es ist eins, aber ich würde auch immer sagen, Nachbarschaft kann die Welt nicht retten.
Nein, 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 das leider nicht. aber hast du denn, Ideen, diese anderen Institutionen, die jetzt einfach nachvollziehbarerweise weggebrochen sind, zu ersetzen. Wir kommen, glaube ich, auch später oder können es auch jetzt mal besprechen, welche Rolle da einfach der Stadt vielleicht auch zukommt, diese etwas zu organisieren oder was zur Verfügung zu stellen, was es einfach nicht mehr gibt, etwas Neues zu entwickeln.
Also ich halte ganz viel von Community-Ansätzen und da gibt es ja verschiedene Spielarten, aber wir wissen dafür, dass sich Community organisieren kann, also Gemeinschaft organisieren kann, braucht es Orte.
Ja.
Orte, die anders sind als ein privater Ort oder auch der nichts unbedingt mit Arbeit zu tun, also nicht unbedingt nur kommerziell sein muss. Das heißt nicht, dass er nicht auch zum Beispiel ein Café-Angebot haben könnte. Man nennt das auch dritte Orte. Mhm. Und diese Art von Orten sind wichtig. Es ist die Frage, woher nehmen wir nicht stehlen?
Ja.
Auch in Zeiten knapper werdender öffentlicher Kassen. Das muss man sich klar machen. Früher haben Kirchen diese Funktion übernommen. Aber durch den Bedeutungsrückgang der Kirchen und auch den Bedeutungsrückgang, was die Bindekraft als Alltagsort von Kirchen angeht, sind uns diese Strukturen abhandengekommen. Wir haben es verpasst, aber sie wieder aufzubauen an anderer Stelle. Und es ist eine Idee, dass man die Infrastrukturen, die noch vorhanden sind in den Quartieren, das Quartier ist ganz wichtig zur Organisation von Nachbarschaft und auch zur Bearbeitung von Einsamkeit, diese Infrastrukturen zu nutzen. Das sind häufig Grundschulen. Also häufig Schulen. Also rund um Schulen praktisch wieder Art von einer Art Stadtteilcampus und Community-Zentren zu entwickeln, wo Vereine erstmal machen, was sie möchten, aber aus dieser Konzentration lokaler Infrastrukturen zusätzliche Begegnungsorte zur Verfügung zu stellen, Stadtteilhäuser, wie auch immer, nennt es wie ihr wollt. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, was da passiert, nämlich Begegnung von unähnlichen Menschen, die im besten Falle auch Kindern noch etwas zur Verfügung stellen, dafür, dass sie vielfältiger aufwachsen, als das, wie sie es heute eben tun. Also diese Mittelpunktsorte wieder schaffen. Und dazu gibt es eben zwei Infrastrukturen, die ich sehe, die nutzbar sind, die in der Fläche vorhanden sind. Das eine sind Schulen, vor allem Grundschulen. Und das zweite, und das ist jetzt, das wird sowieso auf uns zukommen, auch in der Stadt Dortmund auf uns zukommen, leerstehende Kirchenbauten.
Ja.
Das ist kostspielig und so weiter. Es kommt immer auf die jeweils exakte Liegenschaft an. Aber wir werden sowieso dazu kommen, dass wir nicht nur in Dortmund, sondern überall uns über die Nachnutzung dieser Liegenschaften Gedanken machen müssen. Und da würde ich immer zu appellieren, wenn wir jetzt den großen Vorteil haben, dass diese Orte neu gedacht werden können, auch mit Kirche zusammen neu gedacht werden können, um Gemeinschaft wieder zu beleben vor Ort. Weil wir sehen in den Umfragen, Leute wünschen sich das, aber sind unzufrieden mit dem Angebot, was es gibt, auch in Dortmund. Dann ist das, glaube ich, ein zeithistorischer Moment, darüber strukturiert nachzudenken. Und das macht die Stadt Dortmund ja auch. Es gibt ja durchaus auch in dem Bereich, wo es darum geht, älter werden in Dortmund besser auszustatten oder demografischen Wandel zu gestalten. Da gibt es ja auch Ideen, wie mit Begegnungsstätten anders gedacht werden könnten. Und es gibt ja auch jetzt in Dortmund auch mit dem Kirchenmanifest durchaus auch einen Impuls, darüber nachzudenken, wie mit Kirchenbauten umgegangen werden kann. Und diese Prozesse laufen ja alle in Dortmund. Und die zusammenzubringen. Zusammenzubringen, um Orte von Gemeinschaft zu entwickeln, auch mit einer Überlegung, wie wollen wir 2035, 2040 eigentlich in Dortmund zusammenleben, in einer super diversen Stadtgesellschaft.
Ja, es ist spannend, dass du es sagst, weil wir haben in unserer letzten Folge haben wir uns das Quartier 2045 mal vorgestellt, wie das so mit technischen Neuerungen, also nicht wir beide, wir hatten da noch jemanden dabei, der da Ahnung von hat, also mehr Ahnung, und das war ganz, ganz, ganz toll, und ich denke auch, wir müssen uns natürlich jetzt schon Gedanken darüber machen, wie soll es in 10 Jahren aussehen und nicht ad hoc handeln. Aber Thema Kirchenumnutzung, wir haben ja in Dortmund auch schon ein Nachbarschaftszentrum, das in einer ehemaligen Kirche ist, das sozioökologische Zentrum in der Nordstadt. Aber wir sind da auch dran und auch in Kontakt mit den Leuten von der Kirche, was die Umnutzung der Häuser betrifft, sehe ich nämlich ganz genauso wie du. Und wir haben ja auch in Dortmund Vorstufen zu Community-Centern, die Familiengrundschulzentren. Auch da haben wir Kontakt, weil ich wir sind da auch deiner Meinung, dass das auf jeden Fall Räume sind. Also schön, dass du es nochmal sagst, weil wir da offensichtlich auf einem guten Weg sind, ja. Ja.
Aber ich habe jetzt ganz viel die Stadt Dortmund gelobt, ne? Jetzt werde ich.
Oh, das schneiden wir raus.
aber jetzt kommen Studienergebnisse, die uns zu denken geben lassen müssen.
Okay.
Ich habe deutschlandweit 2022 eine Umfrage gemacht zum Thema Nachbarschaft und 2025. Und das Gleiche auch in Dortmund, 2022 und 2025. Und immer die gleichen Fragen benutzt, immer die gleichen Fragen, sodass wir einmal sehen, wie hat sich Nachbarschaft deutschlandweit repräsentativ entwickelt und wie in Dortmund. Und Ich glaube, nicht als Gegenargument, sondern als Verstärkungsargument dafür, dass man diese dritten Orte in Dortmund brauchen, ist folgender Befund. In Deutschland ist es, was verschiedene Einstellungen zur Nachbarschaft angeht, besser geworden. In Dortmund schlechter. Nicht dramatisch schlechter, aber es ist zurückgegangen. Mhm. Und wahrscheinlich hängt das damit zusammen, dass auch nach dem Ausklingen der Corona-Pandemie diese Orte des Gemeinsamen fast nur noch situativ hergestellt wurden, über Straßenfeste. Die sind gut, ich will das nicht in Abrede stellen. Aber diese Infrastrukturen des Alltags in einer solch fragmentierten Stadt wie Dortmund sind total wichtig. Die sind jetzt aber spätestens nach Corona vielleicht nicht abhanden gekommen, aber vielleicht weniger genutzt oder selektiver genutzt. Und darüber nachzudenken, wie das wieder in Gang gebracht werden könnte, welche neuen Formate der Begegnung es eigentlich braucht, und zwar institutionell, nicht nur sporadisch, sondern institutionell, ist, glaube ich, wichtig, weil wir wissen, dass in Städten sich gesellschaftliche Prozesse schneller und früher abzeichnen, als wenn wir uns das ganz Deutschland anschauen. Mhm. Deswegen hat Dortmund da durchaus eine Pionierrolle. Wir können hier lernen, wie wir mit gesellschaftlicher Fragmentierung produktiver umgehen können. Und dafür, wenn wir die Leute fragen und das ernst nehmen, was sie sagen, dann sagen die uns fehlen Orte der Begegnung. Das heißt aber nicht, dass es die vielleicht ganz objektiv nicht in ihrem Stadtteil gibt. Vielleicht gibt es eine Kirchengemeinde, vielleicht gibt es eine AWO-Begegnungsstätte und vielleicht gibt es einen Sportverein. Aber er erfüllt offensichtlich nicht die Bedarfe der Menschen. Ohne dass ich die Arbeit im Einzelnen immer kritisieren möchte, weil die Leute geben sich dann durchaus auch Mühe. Ja. Aber sie kommen vielleicht mit der Diversität der Bevölkerung, so wie sie heute ist, nicht mehr zurecht. Deswegen braucht es neue Formate, neue Ideen, wie das umgesetzt werden kann, dafür, dass tatsächlich alle was davon haben.
Das finde ich ganz spannend, weil wir haben das habe ich dir gerade neben der Aufnahme schon gesagt, dass mein, ich sag mal, Arbeitsgebiet der Stadtteil Dortmund-Marten ist, im Stadtbezirk Lütgendortmund. Und da haben wir auch einen Ort der Nachbarschaft, der auch als solcher gedacht ist. Das ist ein leerstehendes Ladenlokal oder ehemaliges Volksbank-Ladenlokal. Und die Idee ist eben, so einen Raum zu schaffen für, ich sag mal, alle Menschen aus dem Stadtbezirk. Die Erfahrung zeigt aber, dass der Raum nicht von allen angenommen wird, weil, ich würde mal sagen, das ist irgendwie multifaktoriell begründet, aber unter anderem vielleicht, weil die Ansprache nicht passt, vielleicht auch einfach, weil die Öffentlichkeit für diesen Raum nicht in der breiten Öffentlichkeit da ist. Aber da ist das, was du gerade sagtest, auch so, wird so ein bisschen klar, dass da irgendwie eine Diskrepanz ist zwischen der Idee des Raumes und der Realität, wie der Raum wahrgenommen wird, vielleicht auch von einigen in der Bürgerschaft vor Ort. Und das ist ganz spannend zu sehen, dass eben man diesen Möglichkeitsraum hat, der aber eben nicht von allen genutzt wird oder genutzt werden kann auch vielleicht.
Ja, das ist sicherlich ein Teil. Du hast gesagt, es ist multifaktoriell. Also wir wissen eigentlich, dass je partizipativer ein Ort ist, desto eher wird auch angenommen. Also so die Idee der Nachbarschaftssozialarbeiter macht die 7 tollen Angebote, ist vielleicht für die Besucher dann ganz nett, aber wie viel Freiheit geben wir eigentlich den Menschen, die den Ort besuchen, zur eigenen Gestaltung des Ortes? Fängt mit der Wandfarbe an, den Möbeln, die drin stehen, die Öffnungszeiten, das Programm und so weiter. Wie viel trauen wir eigentlich unseren Menschen in der Stadt zu, dafür, dass sie das auch selber, wirklich selber bestimmen dürfen? Kann ich immer alles umsetzen, aber selber bestimmen dürfen. Und ich komme selber ganz ursprünglich aus der praktischen Quartiersarbeit. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist eigentlich immer, je mehr Leute einen Schlüssel haben und je mehr Leute da irgendwie mitreden und mitrühren dürfen, desto besser laufen so Orte. Es ist manchmal ein bisschen Chaos, ja. Das darf man aber auch aushalten, weil Menschen merken schon, wenn man ihnen vertraut, und das läuft schon. Und auch in super diversen Quartieren, die vielleicht auch eine besondere Armutsprägung haben, kann das wunderbar funktionieren. Man muss halt den Schritt machen, zu sagen, Ich mache das nicht selbst, sondern ich gucke mal, dass man den Rahmen zur Verfügung stellt und die Leute müssen es schon selber hinbekommen, mit allen Risiken, die damit einhergehen. Klar, es gibt ein paar No-Gos, alles was Richtung Fragestellen, Freiheitlich, Demokratie, Grundordnung zu tun hat und so weiter. Darüber müssen wir aber nicht diskutieren, das ist logisch. Aber diese Planung von Nachbarschaft von oben, das funktioniert nie. Mhm.
Ja, deshalb haben wir ja auch eine Umfrage durchgeführt, was sich die Dortmunderinnen von ihren Nachbarschaftszentren wünschen würden. Da gibt es konkrete Wünsche, die geäußert wurden. Ich will das jetzt gar nicht so weit auf, also breit machen, was wir rausgezogen haben. Aber kulturelle Angebote, Sportangebote, schwarzes Brett, Nachbarschaftsfeste, du hast es gesagt, aber es geht noch viel, viel weiter. Es gab die Möglichkeit der Mehrfachnennung. Und wir sind eben auch, weil du ja auch gesagt hast, man muss die Leute vor Ort dazu animieren, das zu bespielen. Schauen wir uns das natürlich auch noch pro Stadtteil an. Also was wünschen die sich da, was wünschen die sich da? Darüber hinaus haben wir schon ein Netzwerk aufgebaut von Nachbarschaftszentren, Begegnungsstätten, die von Vereinen getragen werden. Die waren jetzt das zweite Mal letzte Woche hier. Wir wollen denen zumindest das Know-how, die Selbstwirksamkeit so ein bisschen, also die machen ja schon gute Arbeit, aber nochmal Hinweise geben, vielleicht passt ihr das Angebot mal so an oder so, ohne von oben herab zu sein, das sollen die schon selber machen und haben halt einfach wirklich hier alle das Interesse daran, dass diese Häuser dauerhaft bleiben, sowohl finanziell gesichert als auch eben mit der Nachfrage. So, ne? Und all das, was du gerade gesagt hast, ist eben auch das, was man so wahrnimmt draußen. Ne? Also es ist halt nicht mehr dieses, keine Ahnung, wie nennt man es jetzt, du hast es vorhin den Quartierssozialarbeiter genannt. Ich würde sagen, es sind halt immer die gleichen auch oft, die diese Räume im Moment noch anbieten, wo seit 20, 30 Jahren immer das Gleiche gemacht wird und das funktioniert eben nicht mehr. So, und wenn man dann über Nachwuchsprobleme spricht, dass sie sagen, da kommt keiner mehr, dann muss man halt sagen, ja, dann müsst ihr euch aber auch bewegen. Also das ist ein Zusammenspiel von vielen und wir sind dankbar für jeden, der sich engagiert, natürlich hier, aber wollen halt irgendwie unseren Teil dazu beitragen, das zusammenzubringen, was die Bevölkerung sich wünscht und was eigentlich schon da ist.
Aber vielleicht eine Anmerkung dazu, dass es manchen Leuten so schwer fällt, da Verantwortung abzugeben.
Ja, klar.
So Orte, das sind nicht nur Räume für Menschen, Räumlichkeiten für Menschen, sondern da steht ganz viel Identität und Herzblut drin. Mhm. Und so eine Raumaufgabe, also ich gebe das jetzt einfach irgendwem weiter, das ist für viele Leute mit einer Verlusterfahrung. Da muss man sehr, also ich sehe auch die Notwendigkeit, dass das im Interesse des Gemeinwesens durchaus gemacht werden muss, diese Pluralität von Nutzung, auch eine Pluralität von Gestaltung und so weiter hinzubekommen, aber ohne mit der Brechstange durchzugehen. Unterstelle ich auch niemandem. Aber nochmal wirklich die Anmerkung zu machen, nicht nur zu sagen, oh, da sind die älteren Leute, die wollen ja immer nur Skat spielen oder dergleichen, das ist ein Stück Heimat für viele Menschen. Diese Nachbarschaftshäuser, gerade auch hier im Ruhrgebiet, wo ich sage, das mit Respekt zu behandeln, aber durchaus auch Respekt einzufordern, dass andere Menschen auch Heimat haben wollen.
Ich finde, das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht, aber ich denke auch, also man kann es geht auch gar nicht darum, was auszutauschen, sondern etwas zu ergänzen oder zu verstetigen. Ne? Also das ist halt einfach das, dass wir oft von, das war jetzt gar nicht so aus unserer Motivation heraus, sondern dass oft Vereine und Häuser sagen, uns fehlt der Nachwuchs. Und da war es, dahingehend war es gemeint und nicht, dass wir jetzt meinen, es müsste sich alles neu aufstellen.
Aber dass Vereine keinen Nachwuchs haben, ist durch das Zeitregime von jungen Menschen sehr stark bedingt, die einfach mehr Wachzeit in Bildungsinstitutionen heute sind als in Familien alleine. Also wenn man sich allein mal anschaut, wie lange sind eigentlich Grundschüler im Grundschulgebäudegelände, dann ist das von 8 bis 16 Uhr häufig plus Schulweg. Dann ist das, deswegen ist ja die Idee von Community-Zentren, dass Vereine beispielsweise ihren Weg in die Schule finden, nicht nur an die Schule, sondern in die Schule finden und da erstmal ihre Vereinstätigkeiten machen können und sich dann auch systematisch für Schule und Nachwuchs dann dadurch zu öffnen. Ich glaube, so kommt man der Thematik auch näher. Und wir sehen halt auch demografischen Wandel. Also die sogenannte Boomer-Generation und zum Teil auch die Generation, die ein bisschen älter ist, die ist einfach sehr groß. Und das sind diejenigen, die jetzt auch ganz gerne ihre Vereinsämter abgeben möchten, aber es gibt einfach nicht so viele Menschen, numerisch, quantitativ, ja, die das überhaupt machen könnten. Und deswegen, auch das ist auch eine Verlusterfahrung, die man respektieren muss, aber es wird auch Vereine geben, die wird es nicht mehr geben in 10 Jahren. Mhm. Die hatten eine gute Zeit. Und dann muss man auch Vereine, wir kennen das aus dem Bereich im ländlichen Raum, wo Schützenvereine zusammengelegt wurden. Das ist ein schmerzhafter Prozess. Oder auch Fußballvereine zusammengelegt wurden. Das ist ein schmerzhafter Prozess, aber das ist durch die demografische Struktur bedingt und eben auch durch die Zeitregime von Kindern und Jugendlichen heutzutage. Mhm.
Ja, das kenne ich auch noch von früher, dieses, man spielt, da greife ich jetzt dein Fußballbeispiel auf, man spielt auf einmal nicht mehr gegen den Verein aus dem Dorf nebenan, sondern gegen den Verein, der sich mit dem Dorf nebenan zusammengetan hat, weil nicht genug Freiwillige oder Mitmacher da sind, um das zu machen. Das war schon in meiner Jugend, ich bin jetzt Mitte 30, da war das auch schon so. Ich würde ganz gerne nochmal, wir haben jetzt viel und ausführlich darüber gesprochen, unter anderem, was auch gute Nachbarschaft ausmacht. Ich nehme da unter anderem zum Beispiel mit natürlich diese qualitativ hochwertigen Beziehungen und Kontakte. Orte sind ganz, ganz wichtig. Community-Orte. Ich würde vielleicht nochmal den Bogen spannen zum Thema Nachbarschaft und Gesundheit, wenn das für euch okay
gute
ist.
Idee. Klar.
Denn in unserem ersten Gespräch mit Sabrina Janz haben wir darüber gesprochen, und hat Sabrina auch eindrücklich beschrieben, wie stark in ihrem Fall das Thema Einsamkeit sich natürlich auf die Gesundheit auswirken kann, wie aber auch die Beziehungen innerhalb der Nachbarschaft gegebenenfalls das eigene Wohlbefinden positiv oder auch negativ beeinflussen können. Und da würde ich dich ganz gerne mal fragen, ob du das auch so siehst. Kannst du das bestätigen? Auch aus deiner Forschung heraus, kann eine gute Nachbarschaft, ich sag mal in Anführungszeichen eine funktionierende Nachbarschaft, unsere Gesundheit oder einfach auch unser Wohlbefinden in die eine oder auch die andere Richtung beeinflussen? Und welche Faktoren spielen da eine Rolle?
Also klares Ja, ne? Also wir kennen das vor allem aus der US-amerikanisch informierten Forschung, man nennt das Collective Efficacy oder kollektive Wirksamkeit. Wenn die hoch ist, es ist diese Vertrauen in das Kollektiv Nachbarschaft, nicht der einzelne Nachbar oder die einzelne Nachbarin, sondern die Nachbarschaft. Wenn das hoch ist, ist das Wohlbefinden hoch. Wie wird das gefördert? Den Eindruck, dass man ähnliche Werte teilt, ist ganz wichtig. Und wenn das der Fall ist und auch, dass man, wenn man um Hilfe ruft, beispielsweise auch jemand kommt, der hilft und so, also auch die Hilfsbereitschaft, also diese Art von, ich verlasse mich auf ein abstraktes Kollektiv, was kein Gesicht hat, aber viele Gesichter, das ist ein ganz starker Prädiktor für Wohlbefinden. Da geht auch einher mit der Bereitschaft, den öffentlichen Raum zum Beispiel auch für Bewegungsangebote zu nutzen und so weiter. Also das ist ein ganz, ganz starker Prädiktor. Dann muss man sich Gedanken darüber machen, wie wird der eigentlich limitiert? Und einer der stärksten Limitationsfaktoren für dieses Wohlfühlbereich Nachbarschaft ist Kriminalitätsfurcht. Also die Furcht vor Kriminalität im öffentlichen Raum ist das, was es am stärksten einschränkt. Und das muss gar nicht objektive Kriminalität sein, darum geht es meistens sowieso nicht, sondern die Furcht davor. Das können Parkanlagen sein, die abends unbeleuchtet sind. Das können Mythen über Kriminalität sein. Ich habe beispielsweise über Köln-Korweiler da promoviert, habe da auch gewohnt. Ein Stadtteil, der in Köln, ist eine größte Plattenbausiedlung Nordrhein-Westfalens, der in Köln total im Verruf ist, dass da so viel Kriminalität sei. Wenn man da abends langläuft, ist das ausgestorben und langweilig. Da ist gar nichts. Und auch die Kriminalitätsrate ist nicht besonders hoch. Die ist im Kölner Ring, da wo Party gemacht wird, viel, viel höher, aber da gehen die Leute gerne hin. Solche Mythen schränken aber durchaus auch nachbarschaftliches Vertrauen ein. Also das sind so die allerstärksten Limitationsfaktoren. Was fördert wiederum die kollektive Wirksamkeit, ist positive Erfahrungen miteinander. Und das sind meistens so Mikroerfahrungen. So etwas wie, wir haben hier zusammen den Hausflur gestrichen, als Beispiel. Oder als hier eine große Flut war, haben wir zusammen Sandsäcke gestapelt. Das sind also nicht unbedingt dauerhafte Erfahrungen, sondern positiv gestaltete, kooperative Mikroerfahrungen. Die sind total wichtig. Und eben auch diese Idee, hier hält sich jeder in so eine Art Basisregeln. Und Basisregeln, das, ich meine jetzt nicht die Hausordnung, die im schwäbischen Hausfluren hängt, sondern so etwas wie man grüßt sich, man nimmt Pakete an, man gibt sie auch der richtigen Person wieder raus. Also diese Art von Verhaltenskanon des Nachbarschaftlichen, wenn der eingehalten wird in einem Referenzrahmen, die für alle befürwortet wird, dann wächst nachbarschaftliches Vertrauen vor allem über die Zeit.
Gibt es denn, also das ist ja dann, also kann man das denn künstlich, also oder von außen besser gesagt beeinflussen, dass es mehr dieser gemeinsamen, also ich hoffe, es gibt keine weiteren Fluten, die das nochmal verstärken, aber einfach, dass man irgendwie Anlässe schafft, wo es gemeinsame gute Erfahrungen gibt?
Ich komme sofort darauf zu sprechen. Also ich mache im Moment hier auch zusammen mit einem Wohnungsunternehmen Viva West habe ich eine Untersuchung gemacht in Huckade, weil die ein großes Quartier haben und es auch komplett renovieren und sanieren. Und da haben wir Umfragen gemacht, weil sich das Quartier so stark verändert zum Thema Nachbarschaft, also qualitative Befragungen gemacht. Und eine positive Erfahrung war, dass auf eine Einbruchswelle in Autos reagiert worden ist. Da wurden Autos aufgeknackt und die Nachbarn haben gesagt, naja gut, die Polizei guckt hier schon ab und zu mal rein, aber wir müssen es auch irgendwie selber gegenseitig informieren. Und dann haben die Hundebesitzer hat in der WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, ich war gerade mit dem Hund draußen, alles ruhig. Andere ist abends dann spät von der Arbeit gekommen, ich war auch gerade draußen, bin gerade erst nach Hause gekommen, bin die Straße nochmal lang gegangen, alles ruhig und so. Also gemeinsame Reaktion auf Krisenmomente. Das heißt nicht immer Autos aufbrechen. Das ist aber total wichtig. Was braucht es dafür? Ich sage immer, man ist als Stadtverwaltung, Wohnungswirtschaft oder wie auch immer, Wohlfahrtsverband, nicht der Chefnachbar. Nee. Das wird nicht passieren. Sondern man die Rahmenbedingungen schaffen dafür, dass Menschen sich selber durchaus begegnen können. Also Orte schaffen, öffentlichen Raum so arrangieren. Das sind Leute, sich zusammensetzen können, sich begegnen können. Und das geht aber auch mit Risiken einher. Wenn wir eine Bank vor ein Haus stellen, dann kann das ein Ort sein, wo tagsüber Eltern miteinander oder generationenübergreifend Nachbarn zusammensitzen. Abends können da aber auch Leute sitzen und Bier trinken. Beides ist richtig. Beides hat Vor- und Nachteile. Wichtig, das stimmt, aber irgendjemand muss vielleicht dann abends auch mal den Dreck wegmachen oder die Beschwerden wegen Lärm aushalten und so. Also das meine ich, das muss man wie jede Nachbarschaft einzeln sich genau anschauen. Also welche Unterstützungen braucht es aber? Aber wir kommen immer wieder auf den Punkt zurück. Menschen müssen sich gegenseitig in ihrer Rolle als Nachbarinnen und Nachbarn wahrnehmen. Und wenn das gelingt, dann wächst auch dieses Vertrauen in die Nachbarschaft, dann steigt auch Wohlbefinden, dann steigt auch die Bereitschaft für gesundheitsförderliches Verhalten, aber eben auch die Unterstützung von Älteren beispielsweise dafür, dass sie länger in ihren Wohnungen verbleiben können und nicht zu früh in die stationäre Pflege übertreten können. Man nennt es Caring Community Ansatz. Und das Ganze basiert auf diesem Vertrauen ins Nachbarschaftliche.
Ja, gut, dass du es erwähnt hast. Wollte ich nämlich auch noch dich nach deiner Meinung dazu fragen, weil wir ja vorhin darüber gesprochen haben, im Vorfeld mit Sabrina darüber gesprochen haben, inwieweit Nachbarschaft Einsamkeit bekämpfen kann, aber eben auch oder Potenzial hat, das einzuschränken. Aber es geht ja auch um physische Erkrankungen oder so und oder Einschränkungen und inwieweit Nachbarschaft da unterstützend tätig werden kann. Und das ist ja auch nicht nur im höheren Alter, sondern auch wenn jemand einfach mal ein Bein gebrochen hat und irgendwie gerade nicht einkaufen gehen kann. Das muss ja nicht immer nur die alte oder ältere Generation sein. Ich würde es auch weiterdenken wollen in der perfekten Nachbarschaft vielleicht, dass man dann auch wirklich nochmal dieses Babysitting-Ding und so weiter in Angriff nimmt. Aber dafür brauchen wir jetzt erstmal die Grundlage, um Vertrauen auszuweiten in Nachbarschaften, um es dann vielleicht irgendwo weiterentwickeln zu können. Wäre jetzt so meine Deutung deiner Worte.
Also stellen wir uns das mal vor, also die Versorgung eines älteren Menschen, der oder die vielleicht so am Rande steht dafür, dass sie noch zu Hause wohnen kann, ne? Mhm. Dann braucht es darum, es ist wie so ein Uhrwerk, die Rädchen müssen ineinander greifen, dafür, mhm. dass der Verbleib in der Wohnung noch möglichst lange möglich ist. Dafür braucht es einen Pflegedienst, es braucht Familie, es braucht vielleicht auch Freunde, die nicht mhm. am Ort wohnen. Es braucht aber auch die Nachbarinnen oder Nachbarn, die checken, ich muss da mal gucken, was da los ist, vielleicht auch so etwas wie Einkäufe mit erledigen oder annehmen. Es gibt mhm. ja mittlerweile auch so Bringdienste. Und das meine ich, was die Überforderung von Nachbarschaft angeht, zu vermeiden. Also die Überlegung, dass jetzt Nachbarn die Pflege übernehmen, das wird nicht passieren. Oder auch Verträge abschließen werden und so weiter, das wird nicht passieren. Aber innerhalb dieses Versorgungssystems, was quartiersbezogen aufgebaut werden sollte, da ein Rädchen zu sein, was aber auch entscheidend sein kann. Mhm. Das ist wichtig. Und jetzt müssen wir uns selbstkritisch die Frage stellen, sind unsere Quartiere eigentlich so aufgebaut und so strukturiert dafür, dass Nachbarschaft diese Rolle übernehmen kann? In einigen ist das so, mhm. das stimmt, aber bei weitem ja nicht in allen. Was braucht es? Also gibt es eine Art systematische Ansprache von Nachbarn, zum Beispiel durch Pflegedienste? Gibt es Informationshubs, wo man vielleicht überhaupt auch erfährt, ob oder auch als hilfebedürftiger Mensch oder unterstützungsbedürftiger Mensch sagt, ich könnte vielleicht mal jemanden gebrauchen. So Informationsknotenpunkte im Quartier, haben wir die eigentlich? Und da kommen wir wieder auf den Punkt der dritten Orte zurück. Diese, mhm. ob formell oder informell, diese Informationsknotenpunkte in den Quartieren sind uns häufig verloren gegangen. Sie sind ein Stück weit ersetzt worden oder aufgefangen worden durch kommerzielle Angebote, wie beispielsweise im Ruhrgebiet, das darf man echt nicht unterschätzen, Kiosse, sind ganz wichtige Buden, wie sie heißen, sind ganz wichtige Informationsknotenpunkte in Quartieren, da wo viele Leute viel hören, was im eigenen Stadtteil los ist. Aber das alleine fängt es nicht auf, weil das keine Aufenthaltsorte sind. Das heißt, wir kommen immer wieder an den Punkt zurück, welche Infrastrukturen von Gemeinschaft haben wir eigentlich und wo liegen die? Und da würde ich immer appellieren, nicht die große Leuchtturmlösung suchen, sondern die Infrastrukturen, die wir haben, zum Beispiel Grundschulen oder Kirchenbauten, vielleicht ist es auch manchmal eine Stadtteilbibliothek, wie auch immer, aufzuwerten zu diesen dritten Orten.
Mhm. Gut.
Da würde ich ganz gerne dich nochmal fragen, welche, das hatten wir glaube ich gerade schon so ein bisschen auch, die Rolle der Kommune in dem Fall, wenn du jetzt von der Wichtigkeit dieser dritten Orte sprichst, welche Rolle kann denn da zum Beispiel eine Stadtverwaltung spielen, weil wir ja auch darüber gesprochen haben, dass die Programmierung von oben wahrscheinlich nicht funktioniert, insofern als dass von außen gesagt wird, mach doch das, mach doch dieses und dann läuft es hier schon, sondern dass das eher von unten kommen muss und in dem Beispiel, was ich zu Beginn auch in Marten genannt habe, da ist ein Gros der inhaltlichen Programmierung tatsächlich ehrenamtlich getragen und Kommune in dem Fall finanziert sozusagen die Räumlichkeit mit. Wäre das zum Beispiel eine Option, um diese Räume vielleicht, ich sag mal nicht langfristig, aber vielleicht irgendwie kurz- bzw. mittelfristig zu fördern und ans Laufen zu bringen? Gibt es dann noch irgendwie andere Unterstützungsmöglichkeiten für in dem Fall jetzt mal uns als Kommune zum Beispiel?
Also ich glaube, es sind halt neben der zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten, aber auch das aus der Hand geben der Gestaltung von Räumlichkeiten. Mhm. Und das machen Organisationen grundsätzlich nicht so richtig gerne, weil es mit sehr viel Vertrauensrisiko einhergeht. Also das ist sicherlich ein Baustein. Ein zweiter Baustein ist, wenn wir jetzt also sehen, wie nachbarschaftliche Beziehungen gelingend gestalten, ist diese gemeinsame Zielerreichung. Gibt es Fördermöglichkeiten oder Unterstützungsmöglichkeiten? Das muss ja nicht immer nur monetär sein. Das kann beispielsweise auch, wenn jemand sagt, jede Straße in Dortmund hat das Recht auf ein Straßenfest im Jahr. Gebührenfrei, was Absperrungen angeht, was Anmeldungen angeht und so weiter. Das wäre zum Beispiel auch so ein Ansatz, den eine Verwaltung machen könnte. Also auch praktisch die eigene Dienstleistungsfähigkeit in den Regelstrukturen zur Verfügung zu stellen. Aber eben, wenn es monetäre Mittel gibt, also Geld geben sollte, an welche Kriterien ist das gebunden? Ist es gebunden daran, dass jemand einfach nur gut eine, wer auch immer, von wem auch immer, es gut befundene Idee hat? Oder gibt es Kriterien wie beispielsweise, dass es generationsübergreifend sein sollte, oder wie auch immer, dass man gemeinsame, also dass man sozial unähnliche Menschen versucht, mit einer gemeinsamen Zielerreichung zusammenzubringen. Also das sind solche Formate, also neben Orte, also welche Prozesse kann ich zur Verfügung stellen, die ich als Stadtverwaltung sowieso mache, und wie kann ich Kooperation fördern. Ich habe mich ganz viel auch mit Digitalisierung und Nachbarschaft auseinandergesetzt. Mhm. Und da bin ich sehr ernüchtert, muss ich leider zugeben. Das war auch mal anders. Wir sehen, etwa 40% auch der Menschen in Dortmund sind digital vernetzt. Es wächst nur noch leicht. Und in Dortmund nimmt es sogar leicht ab nach der Pandemie. Und die Menschen kommunizieren aber vor allem über Messenger-Dienste wie WhatsApp und Signal, vor allem. Und danach kommt lange gar nichts und dann kommen erstmal sogar E-Mail-Listen. Ne? Also die Idee von Nachbarschafts-Apps und so, das ist in manchen Quartieren wichtig, aber in der Gro überhaupt nicht. Und wenn wir uns anschauen, was da eigentlich verhandelt wird, dann ist es meistens Informationsweitergabe, so wie hier ist ein Straßenfest, hier ist vielleicht sonntags ist hier Sporteln oder ich habe hier noch irgendwie falsche Müsli gekauft, wer möchte es haben. Mhm. Das ist das, was in diesen Nachbarschaftsgruppen passiert. Das ist auch gut, das ist auch richtig, aber die Überlegung, dass das Nachbarschaftliche durch das Digitale aktiviert wird, funktioniert nicht. Es ist eine instrumentelle Erweiterung der Nachbarschaft. Und nur in ganz wenigen Fällen findet damit sowas wie eine Akkumulation von Sozialkapital statt. Und selbst dort, wo es passiert, also dieses Sozialvertrauen, selbst dort, wo es passiert, sind praktisch die Effekte digitaler Vernetzung sehr überschaubar. Also das war ja die Empfehlung, ne, was man macht als Stadt Dortmund. Wenn man digitalen Content, also zum Beispiel Content für Nachbarschaft digital zur Verfügung stellt, dann so, dass er über Messenger-Dienste verteilbar ist, dann macht das auch Sinn als Informationsweitergabe, aber nicht als Ersatz dieser digitalen Infrastruktur. Also keine neue Dortmund-App aufbauen, das macht keinen Sinn. Wenn Content für das Digitale, dann eben so, dass er in Messenger-Diensten teilbar ist. Also Räume zur Verfügung stellen, Prozesse zur Verfügung stellen, Mittel zur Verfügung stellen für Nachbarschaft, sodass Leute zusammen ein gemeinsames Ziel erreichen, die sich vielleicht unähnlich sind, und das Digitale nicht überspannen, auch wenn das manchmal gerne für Werbefilme und so weiter gemacht wird. Mhm. Und wenn man das Digitale adressiert, dann mit Content, der in Messenger verteilbar ist.
Ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber die Stadt Dortmund hat ja einen WhatsApp-Kanal. Mhm. Ich bin begeistert, dass wir den haben, aber da könnte bestimmt mehr drauf los sein. Ich weiß nicht so genau, warum das noch nicht so läuft.
Ist vielleicht auch ich möchte es nicht kritisieren, aber vielleicht, ich verstehe dich so, dass man als in unserem Fall Kommune, in denen auch digitalen Räumen stattfindet, in denen die Leute sowieso schon sind, also sprich Facebook-Gruppen von Stadtteilen oder vielleicht sogar Nachbarschaften und eben auch in WhatsApp-Gruppen zum Beispiel, die wahrscheinlich schon bestehen und nicht vielleicht wie in dem Fall dann als Stadt einen WhatsApp-Kanal aufmacht, weil da fehlen halt die Leute, die sind da nicht drin, ne? Und du sendest dann, wenn es nicht gut läuft, halt ins Leere, weil du nicht auf den Kanälen stattfindest, auf denen sich die Leute schon befinden und von denen es auch schwer ist, die Leute wegzuholen in neue Kanäle.
Ich gebe dir mal ein Beispiel, damit das nicht so abstrakt wirkt. In der Pandemie, verlassen wir kurz mal Dortmund und schauen nach Münster. In einem Stadtteil, Münster-Körde, das ist der Stadtteil mit der höchsten Armutsbelastung in Münster, hatten wir das Problem, dass auf einmal Fake News auftauchten. Kannte man ja vielleicht und die Runde gemacht hat. Und eine Sozialarbeiterin dort, die im Stadtteilbüro gearbeitet hat und sehr gut mit dem Thema Familien vernetzt war, hat davon Wind bekommen. Und dann war die Frage, was machen wir gegen, das war so Fake News zum Thema Impfen, was machen wir gegen diese Fake News? Weil da die Impfbereitschaft nahm sehr rapide ab, vor allem dann in dem Fall unter Müttern. Und sie hat dann überlegt, also wie komme ich an die ran? Ich kann die irgendwie anrufen und so, aber es bringt gar nichts, ne? Weil dann überzeuge ich eine. Und dann hat sie gefunden, ich glaube, es war von der Landeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Kurzvideos, die mit Untertiteln, mehrsprachigen Untertiteln unterlegt waren. Und die hat sie praktisch in die WhatsApp-Gruppen gegeben, weil das war ja auch eine Zeit mit Kontaktbeschränkung. Und das hat total gut funktioniert. Die war also sowieso, weil die Frauen das dann in ihren WhatsApp-Gruppen auch selber weitergegeben und haben weiterleiten können. Und der Zauber war innerhalb kürzester Zeit vorbei, was die Fake News angeht, weil man dann qualitativ hochwertigen, innerhalb der lokalen Nachbarschaftsgruppen teilbaren Content hatte. Mhm. Und da tut man sich aber häufig schwer, wenn man sowas praktisch dann ins Digitale schießt, was passiert ja eigentlich mit der Information, die ich weitergebe. Aber genau so kommuniziert man auch häufig in der Nachbarschaft. Dann funktionieren digitale Nachbarschaftsnetzwerke zum Beispiel auch bei der Unterstützung von älteren Leuten ganz gut oder auch was zum Beispiel klassisches Thema Eichenspinner. Prozession. Ja. Immer. Kommt uns jedes Jahr auf. Und das ist ein quartiersbezogenes Thema. Wenn man also diese Informationen, nachbarschaftsbezogene Informationen, dann weitergibt in die Nachbarschaft, dann sind diese digitalen Netzwerke in der Nachbarschaft sehr hilfreich, auch für gesundheitsbezogene Informationen. Da muss ich aber wirklich sagen, sind wir immer noch nicht besonders gut, egal ob das von Behörden kommt oder auch von Wohlfahrtsverbänden oder von wem auch immer, den Content so aufzubereiten, dass man ihn auch aus der Hand geben kann. Weil man sagt immer, die können ja uns auf die Website gucken. Aber machen wir uns ehrlich, gut gemachter Informationskachel ist wesentlich zugänglicher als jede Website.
Ja, und in dem Fall war es dann vielleicht auch, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ein glücklicher Zufall, dass die Dame das dann vielleicht von sich aus gefunden hat und dann in ihre Kanäle übertragen hat. Sicherlich wäre es vielleicht auch vorteilhafter, wenn diese Dinge dann direkt in die richtigen Kanäle geleitet werden von Kommunen, von den Verwaltungsleuten, die vor Ort sind und eben nicht darauf vertraut wird, dass das geholt wird von den Leuten vor Ort und dann in die Richtung.
Jetzt war eine Sozialarbeiterin, die das dann auch aktiv weitergeleitet hat. Das war schon eine Fachkraft. Die hat es genau so gemacht. Ne? Die hat das gecheckt, wie kommunizieren die Leute hier im Stadtteil und den Content so zur Verfügung gestellt, dass er in den vorhandenen Netzwerken hat weitergeben können. Gesundheitsrelevanter Kontext, Content. Und das war, also so würde ich, also wenn wir über Digitalisierung und Nachbarschaft zum Beispiel sprechen, für das Thema Gesundheit, das ist auch so ein Ansatzpunkt. Aber nochmal, also Gesundheit in der Nachbarschaft wird gefördert durch die Ermöglichung gesundheitsförderlichen Verhaltens. Und dafür braucht es dieses Vertrauen in die Nachbarschaft und eben die Möglichkeit, durchaus dann, wenn das gewachsen ist, dann auch gesundheitsförderliche Projekte umzusetzen. Das können Bewegungsprojekte sein oder Angebote sein. Aber eben auch der Zugang zu Informationen, da kann das Digitale helfen in der Nachbarschaft.
Ja. Ich würde jetzt gerne gleich mal die Abschlussfrage stellen. Mhm. Und das wäre die gleiche, die wir Sabrina gestellt haben.
Ja.
Du bist viel unterwegs, hast aber trotzdem einen besonderen Bezug zu Dortmund auch, weil du viel in Dortmund forschst und auch viele, viele Kontakte hier hast. Und du hast einen ganz guten Überblick über diese Stadt in verschiedensten Bereichen auch. Also du forschst ja nicht nur zum Thema Nachbarschaft in Dortmund, sondern auch zum Thema Rechtsextremismus und alle möglichen
Migration, genau.
Was würdest du dir denn, wenn du jetzt träumen könntest, wünschen für Quartiere und Nachbarschaften in Dortmund in 2035? Was ist bis dahin passiert?
Ich hoffe, dass die Stadt Dortmund verstanden hat, wie fragmentiert ihre Kommune ist. Das ist nämlich wirklich nochmal anders als in anderen Kommunen. Also der Prozess ist hier weiter fortgeschritten. Das heißt, dass wir wirklich quartiersbezogene Lösungen brauchen und Orte, in denen in den Quartieren Gemeinschaftsprozesse stattfinden können. Also das ist erstmal die Einsicht. Es ist nicht immer mehr oder weniger vom Gleichen, sondern es braucht eine wirkliche quartiersbezogene Lösung. Und dass man dann auch die Scheuklappen ausgezogen hat und sagen, wenn wir aufs Quartier gucken, wen gibt es da alles? Weil es im Bereich Soziales arbeitet man gerne mit anderen aus dem Bereich Soziales zusammen. Im Bereich Kultur arbeitet man gerne mit anderen Bereich Kultur zusammen. Im Bereich Bildung arbeitet man gerne mit anderen Leuten aus Bildung zusammen. Und vor allem mit der Wohnungswirtschaft redet man nicht und vielleicht noch mit dem lokalen Einzelhandel oder so auch nicht, weil die sind ja irgendwie kommerziell und so. Ne? Dass wir im ersten Schritt also die Situation vor Ort uns angucken, im zweiten Schritt die Ressourcen im Ort uns wirklich angucken, also wer ist da alles, und eine gemeinsame Idee dafür bekommen, die Verhältnisse am jeweiligen Quartier zu verbessern. Mhm. Im Schulterschuss beispielsweise zwischen Wohnungswirtschaft und Wohlfahrtsverbänden, zwischen Kommunalverwaltung und vielleicht auch Gewerbetreibenden und so weiter. Also wirklich mal Scheuklappen ausziehen, Silo-Denken beiseite lassen und diese Art von Gemeinschaftsspirit rund um Community-Zentren zum Leben zu bringen. Also zu Mittelpunktsorten rund um Schulen am besten, weil wir dadurch auch automatisch Kinder fördern, die es in der alternden Gesellschaft nun wirklich schwer haben. Dass wir das verstanden haben, diese tatsächlich integrierte Ansätze, die Egoismen und Scheuklappen zur Seite gewischt haben und tatsächlich Menschen im Alltag in den Mittelpunkt gestellt haben, um einen gelingenderen Alltag hinzubekommen in den Quartieren. Das, wenn ich träumen darf, das wäre mein Traum.
Dann machen wir uns mal dran, das umzusetzen.
Ja, wird auf der einen
Seite. Also nicht wir alleine, sondern die Stadt.
Genau,
natürlich.
Auf der einen Seite träumen wir da, glaube ich, mit, und auf der anderen Seite waren das sehr klare und ich glaube auch hoffentlich gangbare Schritte, vor allem, oder zumindest mal eine gute Vorstellung und Anleitung dessen, was wir zu tun haben. Hast du uns nochmal ordentlich Hausaufgaben, glaube ich, mitgegeben. In dem Sinne nehmen wir die mit und bedanken uns ganz herzlich bei dir für das Gespräch und für deine Zeit. Vielen Dank, Sebastian Kurtenbach. Vielen Dank, Susanne.
Vielen Dank, Felix. Vielen Dank, Sebastian.
Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Wow, was eine Folge, oder?
Das war eine richtig spannende Folge. Mein Kopf ist voll mit ganz vielen Dingen und vor allem auch, das haben wir ja gerade am Ende der Folge oder des Gesprächs mit Sebastian nochmal gehört, mit ganz vielen Arbeitsaufträgen an uns, die wir mitnehmen können, sowohl im, ich sag mal, im beruflichen Alltag, aber vielleicht auch, und das klang dann auch in dem Gespräch mit Sabrina heraus, im Privaten, was wir so als Einzelpersonen tun können, um das Thema Einsamkeit zu beackern und dem so ein bisschen zu begegnen. Aber wir haben auch ganz viel jetzt gerade mit Sebastian darüber gesprochen, was Kommunen tun können, um Voraussetzungen zu schaffen, damit Nachbarschaften gut funktionieren können. Das war ganz, ganz viel. Mhm. Super spannend. Das müssen wir, glaube ich, oder ich muss es erstmal verarbeiten alles. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Also bei mir ist nicht nur der Kopf voll, sondern irgendwie auch das Herz, weil das dann doch irgendwie so ein bisschen wärmend waren, die Themen, die wir hatten.
Ja.
Und ja, aber klar, wir haben persönlich unsere Aufträge bekommen oder beziehungsweise unsere Sinne nochmal geschärft bekommen. Mhm. Und was unsere Arbeit betrifft, noch viel mehr. Und ja, damit machen wir im nächsten Jahr weiter.
Ja, und machen für dieses Jahr den redensartlichen Sack zu, würde ich sagen. Und bedanken uns erstmal fürs Zuhören an alle Zuhörenden da draußen und sagen ein schönes Restjahr 2025, schönes Fest, schönen Wechsel in 2026 und wir hören uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Und guten Rutsch.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.